Es ist schön, wenn man so glücklich sein darf. Das ist das Thema heute Morgen. Gott in unseren Beziehungen. Es geht also um die Beziehung und die Grundlage von einer guten, glücklichen Beziehung. Damit meine ich natürlich nicht nur die Ehe, sondern umfassend, wir leben in Beziehungen. Vielleicht haben Menschen auch einmal zu dir gesagt, ich bin kein Beziehungsmensch. Und damit wollten sie sagen, also bei mir ist das immer ein bisschen schwierig, ich bin ein Einzelgänger. Das klingt so ein bisschen nach Entschuldigung, komme nicht zu nahe, ich bin nun mal kein Beziehungsmensch, lasst mich bitte in Ruhe. Nun, ich würde solche Menschen mal fragen, warum hast du Augen? Ja, um etwas zu schauen. Also um eine Beziehung aufzunehmen zu dem, was du siehst. Aha. Und warum hast du Ohren? Ja, die Ohren habe ich bekommen, um etwas zu hören, um eine Beziehung aufzunehmen zu dem, was ich höre. Und warum hast du einen Mund? Ja, den Mund habe ich bekommen, um mit dem anderen zu reden, damit wir ein Gespräch führen können. Aha. Und dann können wir so die fünf Sinne durchgehen und feststellen, alle Sinne, womit der Schöpfer uns ausgerüstet hat, sind Sinne, um eine Beziehung damit herzustellen. Nun könnte ich fragen, bist du ein, wenn du nicht sagst, ich bin kein Beziehungsmensch, bist du dann, darf ich es mal so komisch sagen, ein Schöpfungsmensch? Dann würde doch, naja, wenn er nicht an den Schöpfer glaubt, wird es schwierig, aber sonst würde er sagen, jawohl, ein Schöpfungsmensch. Also wenn du ein Schöpfungsmensch bist, dann bist du auch ein Beziehungsmensch. Das ist so. Und wenn du damit Knatsch hast und Probleme, dann liegt das nicht an diesem Gott, der dich für die Beziehung geschaffen hat, sondern dann ist es ein anderes Problem und es wird sehr richtig und gut sein, nach den Wurzeln dieses Problems zu fragen. Denn das könnte dir helfen. Denn die Qualität und die Erfüllung unseres Lebens liegt in der Qualität unserer Beziehungen. Und wenn wir die Qualität unseres Lebens steigern wollen, dann müssen wir an unsere Beziehungen arbeiten lassen oder selbst arbeiten. Sonst wird ein Mensch nicht glücklich werden können. Warum ist das so? Das ist so, weil Gott selbst ein Beziehungsgott ist, wenn ich das so sagen darf. Gott war von Anfang an immer und ewig ein Gott der Dreieinigkeit in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also von Anfang an war hier eine vollkommene Beziehung in Gott selbst, in seiner Person, in dieser Einheit. Und er hat uns geschaffen zu seinem Bild. Er hat uns so geschaffen, dass er möchte, dass das Wesen von ihm in uns sichtbar wird. Und das wird sichtbar in Beziehungen, die er prägt. Es ist ja interessant, dass in der 1. Mose beim Schöpfungsbericht steht, siehe, es war sehr gut. Und dann kommt auf einmal, es ist nicht gut. Und was hat dann Gott gesagt? Es ist nicht gut. Ja, deine Frau weiß es. Es ist nicht gut, also in all dem Guten ist etwas nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also es braucht in diese wunderbare Schöpfung, diese Ergänzung. Der Mensch ist ein soziales Wesen. So hat Gott uns geschaffen. Du und ich, wir sind für die Beziehung gemacht. Und nicht nur diese Beziehung, sondern diese Dreiecksbeziehung. Gott, ich und der andere. Das ist Gottes Absicht. Das ist so in seinem Wesen begründet. Und das ist wesentlich zu sehen. Du bist gemacht für Einheit, für Harmonie und Beziehung. Wir haben in der Musik manchmal auch gewisse Disharmonien. Das ist auch schön. Aber wenn ein Musikstück nur oder ein Konzert nur aus Disharmonien besteht, würde ich nicht gehen. Denn dann wäre das für mich Lärm. Das wäre für mich nicht Musik. Die Disharmonie braucht es, aber es wird erst schön, wenn sich diese Disharmonie wieder auflöst. Das ist wie wenn, jetzt geht die Türe auf, jetzt kann meine Seele wieder so richtig mitgehen. Haben wir vielleicht schon manchmal so erlebt, dass etwas vom Schöpfer, das in unsere Herzen dann ein Widerhall findet. Wir sind gemacht für diese Harmonie, für diese Einheit, die in Gott selbst begründet ist. In ihm pulsiert dieses Leben, das er uns mitteilen will. Nun haben wir hier einen Bibelvers. Einen Bibelvers aus dem ersten Johannesbrief, wo Johannes spricht, wie das Leben, das wahre Leben aus dem Himmel zu uns gekommen ist. Und dann sagt er, das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Und dann kommt der Grund, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Darum ist dieses Leben gekommen. Damit darin eine Gemeinschaft entsteht. Dieses Leben ist für die Gemeinschaft. Und dann geht es weiter in Vers 4. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In diesem Schnittpunkt ist die Gemeinschaft, ist die Beziehung, die Gott gemeint hat für uns Menschen, miteinander und mit ihm. Und die schreiben wir euch, warum? Damit unsere Freude vollkommen sei. Also Gott hat eine Absicht mit dieser Gemeinschaft, mit dieser Beziehung, die er geben will, in unser Leben hinein. Damit eure Freude vollkommen sei. Wir haben Anteil an diesem Leben mit Gott und an dieser Gemeinschaft. Und wenn ein Mensch das erlebt in der Gemeinschaft mit anderen, dann kommt so etwas von Glück, damit unsere Freude vollkommen sei. Da spürt man auf einmal, jetzt ist Gott unter uns. Und vielleicht haben wir das alles schon mal so spürbar erlebt. Jetzt ist Gott in unserer Gemeinschaft. Wie schön ist das? Dann denkt man manchmal, ich möchte, dass das nie mehr aufhört. So möchte es Gott für uns Menschen. Johannes spricht hier von vollkommener Freude. Das ist ein Ausdruck, den hat er gerne. Jeder Mensch, der hat so seine Art zu sprechen, oder? Und Johannes hat auch eine Art zu sprechen, wie Paulus natürlich auch. Und ein Begriff, den der Johannes immer wieder nimmt, ist diese vollkommene Freude. Kommt 5-mal vor im Evangelium von Johannes und in seinen Briefen. Und meistens geht es dann um diese Freude der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Ich habe noch ein Beispiel dazu genommen, aus Johannes Kapitel 15, wo es um Weinstock und Reben geht, wo wir in Christus leben dürfen, in seiner Liebe. Und dann sagt Jesus, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Also Gott hat immer gute Absichten, wenn er in dieser Gemeinschaft unseres Lebens einbricht. Dann möchte er damit etwas auslösen, was uns glücklich macht. Nun, wie kann man diese Gemeinschaft erfahren? Seht, es gibt gewisse Dinge, die kann man studieren. Und wir haben ja hier einige Studierte unter uns, das ist schön. Aber Gemeinschaft kannst du nicht studieren. Oder gib mir mal eine Schule an, wir studieren Gemeinschaft. Das geht nicht. Du kannst Gemeinschaft nicht studieren, genauso wie die Liebe nicht studieren kannst und Treue nicht studieren kannst. Das sind Früchte, die kannst du nicht studieren, die kannst du dir schenken lassen, die kannst du erleben. Und so ist es mit der Gemeinschaft auch. Und wenn du darin wachsen willst und nicht immer die Ausrede hast, ich bin kein Beziehungsmensch, ich bin ein Einzelgänger, dann musst du anfangen, einen Schritt in diese Gemeinschaft und in diese Gemeinschaft hineinzutun. Und dann wird sich etwas ändern in deinem Leben, dann wird die Qualität sich deutlich steigern, die Erfüllung deines Lebens. Ja, man muss es erleben. In der Praxis. Natürlich brauchen wir auch Information, wie eine Predigt, ja, oder Information. Die kann uns einen Kick geben. Aber ob eine Predigt gut ist oder nicht, das zeigt sich daran, wie viel sich in unserem Alltag davon umgesetzt wird. Das ist eine gute Predigt. Dann hat sie etwas bewirkt. Dann ist es das, was Gott vorgesehen hat. Nun, ich habe heute Morgen drei Gedanken zu diesem Thema Gott in unseren Beziehungen. Das Erste, was wir festhalten wollen, ist, erlebte Gemeinschaft prägt uns. Seht, dass sie so sind, wie sie sind, das ist ja nicht zufällig so, oder? Dann können Sie sagen, ja, ich bin von, manche kommen von Norddeutschland, und man spürt ihnen, von Norddeutschland, sie kommen vom Meer, von der, ja, wie sagt man da oben, von der Küste und so. Und das kann man gar nicht ablegen, das ist auch kein Problem, oder? Das ist einfach so. Die anderen kommen aus Südafrika oder was weiß ich, wo wir herkommen. Man wird es immer spüren, wo wir herkommen, denn die erlebte Gemeinschaft prägt uns. Darum habe ich immer noch einen holländischen Akzent, obwohl ich so gerne Schweizer bin, eigentlich so äußerlich. Ne? Also ich habe immer noch einen holländischen Pass. Aber innerlich, das geht nicht so einfach, oder? Das nimmt man einfach mit. Diese Gemeinschaft hat mich geprägt und das ist einfach so. Ja. Erlebte Gemeinschaft prägt uns. In unseren Worten, in Taten, auch in unseren Ängsten. Was wir da so mitbekommen haben, prägt unser Leben. Das kann ein wunderbarer Schutz sein, wenn wir aufgewachsen sind in einer Gemeinschaft von Liebe und Fürsorge. Und das kann eine große Last sein, wenn wir aufgewachsen sind in einer Gemeinschaft von Streit und Missgunst. Jetzt bringen Sie Ihre Gemeinschaft mit und sagen, ja, ich bin einfach benachteiligt. Ich hatte so eine schlechte Erziehung, mein Vater war nie da und so weiter. Akzeptiere das voll. Akzeptiere das voll. Das ist einfach so eine Gegebenheit, die du mitbringst in das Leben. Dafür kannst du gar nichts. Aber dabei bleibst du nicht stehen. Dabei bleibst du nicht stehen. Seht, das Buch der Psalmen, 150 Psalmen, beginnt mit dem ersten Psalm. Und der erste Psalm ist wie ein Eröffnungspsalm über das ganze Buch. Will uns eine Wahrheit zeigen, die im ganzen Buch durchgezogen wird wie eine rote Linie. Und was ist diese Wahrheit? Diese Wahrheit ist von den zwei Arten von Gemeinschaft und welche wir wählen für unser Leben. Es heißt nämlich im Psalm 1, ihr kennt diese Verse, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch der tritt auf den Weg der Sünder und so, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Das ist die andere Gemeinschaft. Und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. So fängt es an. Und dann kommen die Folgen aus der Gemeinschaft. Und die Folgen aus der Gemeinschaft sehen wir in zwei Bildern. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern sinnt über sein Gesetz, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er tut, das gerät wohl. Und dann heißt es hier, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Seht ihr diese beiden Bilder? Das sind Lebensbilder, das sind Gemeinschaftsbilder, das sind Früchte. Und Gott will, dass wir ein Baum sind, gepflanzt an Wasserbächen. Er hat uns vorgesehen für Frucht und hat uns vorgesehen für Freude, haben wir vorher gesehen. Vollkommene Freude. Das ist Gottes Absicht. Und darum nimmt er uns mit in einer neuen Gemeinschaft. Und er will den Psalmlesern deutlich machen, diese Gemeinschaft braucht dein Leben. Und jetzt müssten wir uns fragen, Oder müssten wir jemand fragen, der dich gut kennt und über dich etwas sagen kann? Was ist das Bild meines Lebens? Und dann musst du nicht sagen, ja, ich muss das Bild ändern. Ich habe oft in meinem Leben nicht das Bild von einem Baum gepflanzt an Wasserbächen. Es ist nicht ein fruchtbringendes Leben. Es ist nicht ein Leben, das Schatten spendet, wo die Menschen gerne sind. Sondern es ist eher dieses Leben, wo ich den Eindruck habe, wenn ich nicht mehr da wäre, keiner wird es kümmern. Das ist traurig. Was willst du ändern? Gott lädt dich ein, in seine Gemeinschaft zu kommen. Und dann ändert sich auch das Bild in unserem Leben. Seht, als Christus auf diese Welt kam, da brachte er die Gemeinschaft des Himmels mit. Da kam die Gemeinschaft aus dem Himmel direkt auf die Erde. Und die Menschen haben das gespürt. Die haben das gesehen. Die haben das an ihrem kranken Leib erlebt. In ihre zerstörte Beziehung erfahren. In Jesus kommt der Himmel zu uns. Und das, was in Jesus zu uns Menschen kommt, das will Gott auch durch dich zu den Menschen bringen. Dass die Menschen etwas erfahren von einer anderen Gemeinschaft, die gut tut, die uns heilt. Es ist so schön bei dir. Es ist so schön in diesem Haus. Hier ist so eine andere Atmosphäre. Ja, der Mensch spürt, hier wohnt Gott in einer Ehe, in einer Familie, in einem Herzen. Und den dürfen wir einladen. Und das ist das große Geschenk, das wir als Gotteskinder haben, was die Welt nicht kennt. Eine Gemeinschaft, worin Gott wirkt und mit seinem Segen gegenwärtig ist. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Aber er sagt auch, dass jeder, der an ihn glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das, was Christus ist, will er durch uns wirksam werden lassen in unserer Umgebung. Und daraus entsteht dann Frucht, wenn Wasser in die Wüste kommt. So bekommen Menschen in unserer und in seiner Gemeinschaft Segen mit. Wir geben unsere Gemeinschaft weiter. Das ist das A und O einer Erziehung. Seht, ich bin gar nicht dafür, dass der Mensch meint, ich muss mein Kind religiös erziehen. Das bringt oft sehr viele Probleme. Du musst dein Kind, oder du darfst dein Kind, in deiner Gemeinschaft mit Gott hineinnehmen. Und dann geschehen Wunder. Dann geschehen Wunder. Und dann möchte das Kind auch glauben können, wie du glaubst. Und vertrauen können und ruhig sein in der Spannung, wie du ruhig bist. Und beten können, wie du betest. Dann ist es etwas ganz anderes, als wenn man den Kindern irgendwie Druck aufsetzen will. Weil sie so sein sollen, wie ich möchte. Das hilft nicht. Man sagt ja, alle Erziehung nützt sowieso nichts. Unsere Kinder machen uns doch alles nach. Oder? Das ist schon. Und das ist genau das. Wir nehmen die Gemeinschaft mit in das Leben. Und wenn es Gemeinschaft mit Jesus ist, dann nehmen wir etwas ganz Wunderbares mit in das Leben. Und das schützt ein Kind. Ich war ja nicht immer ein frommer Junge. Im Gegenteil, ich war einer, der ausbrechen wollte, weil ich unsere Familie viel zu fromm fand. Und wieso konnte ich nicht ausbrechen, obwohl ich das wollte, obwohl ich Gott nicht wollte, obwohl ich mit meinem Motorrad unterwegs war und kurz danach schon einen großen Unfall hatte und so weiter. Und wieso klappte es nicht mit den Mädchen dieser Welt und so weiter. Und bei meinen Freunden klappte es. Ich fühlte so etwas wie so ein unsichtbares Netz um mein Leben herum. Und das hat mich geärgert. Warum wohl? Weil ich diese Gemeinschaft mitgenommen hatte aus meinem Elternhaus und das nicht einfach abschütteln konnte, weil da eine Spur in meinem Leben gelegt war. Ich war noch nicht gläubig, aber ich rutschte darin immer wieder zurück. Ich weiß nicht, ob deine Kinder zum Glauben kommen, das hast du nicht in deiner Hand. Aber du hast in deiner Hand, in ihrem Leben eine Spur zu legen durch die Gemeinschaft mit Gott. Und dann werden Kinder bewahrt. Und ich wurde auch sehr bewahrt in meinem Leben, weil ich in einer solchen Gemeinschaft der Liebe Gottes aufwachsen durfte. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Im Glauben ging es Jesus immer um die Beziehung. Jesus hat nie Bibelstellen abgefragt. Das war ihm nicht so wichtig. In der Bibelschule muss man da viele aufsagen können und auswendig lernen. Das ist sicher auch gut. Aber im Kern geht es um etwas anderes. Es geht um Gemeinschaft. Und als Petrus gefallen war, Jesus verleugnet hatte und vor der großen Berufung stand, weil Christus würde diese Welt verlassen und das ihm, speziell auch ihm übergeben, nicht nur, aber in einer besonderen Verantwortung. Da hat er ihm nur eine Frage gestellt, als Abschlussfrage vom Theologiestudium sozusagen. Und die Abschlussfrage war, hast du mich lieb? Denn wir lernen von Menschen, die wir lieben. Schauen Sie mal in Ihrem Leben, von welcher Lehre haben Sie gelernt? Wir lernen von Menschen, die wir lieben. Hast du mich lieb? Denn wenn die Liebe da ist, dann ist die Beziehung okay, dann ist der Kanal offen, dann kann etwas hineingehen, das unser Leben verändert. Und die Beziehung wird erneuert durch die Vergebung. Das wird dann deutlich an diesem Moment in Petrus Leben, wo er weint. Und im Moment der Buße und der Wiederherstellung der Beziehung kommt die Berufung, weide meine Schafe. Jetzt hast du es. Darum geht es. Und das ist unsere Aufgabe zu verkünden. Die Beziehung zu ihm, die neu wird und das Leben erneuert aus dieser Gemeinschaft, in diese Gemeinschaft hinein. Und wenn wir Fehler gemacht haben in der Erziehung, ist ja möglich. Machen wir alle, oder? Dann ist das gut, dass deine Kinder, wenn sie erwachsen sind, und du hast es noch nie gesagt, einmal zu beichten, zu berichten. Ich habe Fehler gemacht. Das tut mir leid. Und dann wirst du einfach auch mal konkret. Und dann sagst du, da und da, das war nicht richtig. Da habe ich dich verletzt. Und da habe ich aus deiner Machtstellung, meiner Machtstellung als Vater oder als Mutter Missbrauch gemacht. Da habe ich dich zu irgendetwas gezwungen. Das tut mir leid. Ich habe dich nicht mit hineingenommen in die Gemeinschaft. Ich wollte eine religiöse Sache in deinem Leben erwirken. Und das tut das Kind so gut. Ich musste das einmal meine älteste Tochter schreiben, als ich in einer Evangelisation war, mir das so wichtig wurde. Das war so wichtig. Das sind so Schlüsselmomente für eine Beziehung. Das kann so viel heilen. Wieso machen wir das nicht? Und wieso machen wir das auch nicht untereinander oder so wenig untereinander? Das kann so viel neues Leben hervorbringen in unsere Gemeinschaft, in unsere Gemeinde. Das ist, was Gott will. Hast du mich lieb? Das war die Frage an Petrus. In dieser Gemeinschaft, um diese Gemeinschaft hat Jesus geworben. Folge mir nach, heißt gar nichts anderes als komm in meine Gemeinschaft. Lebe aus meiner Gemeinschaft heraus. Dann entsteht Frucht, wie wir hier sehen. Und dann entsteht Freude, wie wir vorher sahen. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Also die erlebte Gemeinschaft prägt uns. Das Zweite, wir möchten gerne, dass Menschen neu geprägt werden. Neuprägung, Umprägung gibt es nur durch neue Gemeinschaft. Wenn du einem Menschen sagst, du musst es anders machen, dann kann er das vielleicht äußerlich machen, aber er kann es nicht leben. Er kann es erst leben aus der Gemeinschaft heraus. Umprägung durch neue Gemeinschaft. Darum heißt es im Neuen Testament, wir sollen nicht an Jesus glauben, wir sollen in Jesus sein. 100-mal kommt das vor im Neuen Testament, in verschiedenen Ausführungen. In Jesus, im Herrn, in Christus und so weiter. Immer wieder. Das heißt, es geht um ein Leben in einer neuen Gemeinschaft. Und nicht nur um, ich habe etwas da oben in meinem Köpfchen kapiert. Nein, ich bin für eine neue Gemeinschaft, für die Gemeinschaft des Himmels, für das Leben vorgesehen. Und da ruft mich Christus hinein, schon jetzt. Das ist das Evangelium. Und das macht auch Freude. Und das andere nicht unbedingt. Ja, ihn aufnehmen und Raum geben. Aus der neuen Gemeinschaft kommt die Umprägung. Seht, ich möchte das mit, möchte das mit diesem Bibelvers einmal erklären. Paulus schreibt hier über eine Begebenheit von Mose. Mose war auf dem Berg mit Gott 40 Tage und dort hat Gott ihm die Gebote erklärt und dann auch aufgeschrieben auf zwei steinernen Tafeln. Und in diese 40 Tage der Gemeinschaft mit Gott ist etwas mit Mose passiert, was er selbst nicht merkte. Nämlich was? Die Bibelleser wissen es. Was passierte mit Mose? Wer kann es sagen? Er begann zu leuchten. Und er begann so sehr zu leuchten, als er runterkam, dass das Volk vor ihm Angst hatte, denn sie merkten, in ihm widerspiegelt sich die Gegenwart Gottes. Und es hat ihnen Angst gemacht, weil sie wussten, wir sind schuldig. Und was haben sie dann gemacht mit dem Mose? Sie haben sein Gesicht verdeckt. Weil sie konnten das nicht ansehen, weil sie hatten immer den Eindruck, jetzt stehe ich direkt vor Gott und nicht vor Mose. Und das hat ihnen Angst gemacht. Und darauf nimmt jetzt hier Paulus Bezug und sagt, diese Decke, die das Volk über die Augen hat und die Herrlichkeit Gottes nicht sehen konnte, weil sie sich so schuldig wussten, die hat Gott in Christus weggenommen. Und Umprägung geschieht nur, wenn diese Decke weg ist. Das heißt, wenn unsere Schuld beseitigt ist, wenn wir Vergebung unserer Schuld haben, wenn wir mit Gott in Ordnung gekommen sind, dann beginnt wirkliche, wirkliche Gemeinschaft. Dass wir uns die Hand reichen und sagen, hey, es ist gut zwischen uns. Wir können uns in die Augen schauen. Paulus sagt, wir haben einen neuen Geist, nicht mehr knechtisch, sondern kindlich, wo wir rufen, aber lieber Vater. Und nun sagt er, das ist neu, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so auf diese Weise verwandelt, umgeprägt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, Gottes Geist, geschieht. So geschieht Umprägung heute in unserem Leben. Aufgedeckt Leben. Das heißt, das, was ich unter der Decke halten will, ans Licht bringen, Leute. Mut. Es kommt sowieso irgendwann ans Licht. Und es ist doch tragisch, wenn es am Ende ans Licht kommt, vor dem Thron Gottes, bring es lieber jetzt ans Licht, hier. Dann kann es vergeben. Und dann ist das gerichtet. Dann ist diese Gerichtssache geklärt durch den, der für uns gestorben ist. Und dann können wir Gott anschauen. Und dann werden wir verändert durch Vergebung. Vergebung verändert das Herz eines Menschen. Gott will Neuprägung, Umprägung. Darum hatten Menschen auch manchmal einen neuen Namen. Abraham bekam einen neuen Namen. Abraham, Vater der vielen, sollte er sein. Jakob, ganz explizit, sollte Israel, Gottes Streiter, nicht mehr der Hinterlistige sein. Damit will Gott sagen, ich präge dich um. Es soll etwas Neues aus deinem Leben kommen. Wir leben jetzt in einer neuen Gemeinschaft. Jakob, du bist Israel. Und Petrus, du sollst jetzt nicht mehr Simon heißen, sondern Fels Petrus. Gott prägt um, Gott benennt neu. Ist eine Umprägung schwierig? Ist eine Umprägung schwierig? Ich weiß nicht. Man hört an mir immer noch meinen holländischen Akzent. Aber wenn ich nach Holland komme, dann sagen die Leute in Holland, der Dick, der redet nicht mehr so richtig holländisch. Dann sagen sie, der ist schon ganz verschweizert. War das schwierig? War nicht schwierig. Muss einfach in diese neue Gemeinschaft leben. Das braucht eine Zeit. Das ist ein Prozess. Aber wenn ich nach Holland komme, ist gar nicht schwierig, schweizerisch zu leben. Ich bin schweizerisch. Das merken Sie. Und das gefällt Ihnen eigentlich auch. Ja. Das ist eigentlich noch eine ganz gute Sache. Also, Umprägung muss nicht schwierig sein. Ich will das theologisch begründen. Und zwar haben wir einen Vers hier. Das ist ganz interessant. Wir haben ja manchmal Probleme mit den Begierden des Fleisches, oder? Man muss umgeprägt, muss anders werden. Ah, das stinkt mir an mir selber, dass ich so bin. Und was sagt die Bibel als Rat? Wandelt im Geist. Das ist die Aufgabe. Und dann gibt es Folgen. Und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das sind nicht meine Worte, das ist Paulus' Worte. Das heißt, wenn du umgeprägt werden willst, denk nicht immer an dem, was nicht klappt. Luther hat mal gesagt, die Sünde ist wie ein Schneeball. Wie mehr man ihn wälzt, wird immer größer. Und das ist das Mühen, was viele Leute haben. Es wird immer größer und schieben es immer vor sich her. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wandelt im Geist. Und dann tut Gott das andere, was du nicht tun kannst. Gib dich in diese Gemeinschaft hinein, Tag für Tag, und überlass Gott, was daraus wird. Und daraus wird etwas ganz, ganz Gutes. Natürlich gibt es auch aktive Störsender, die wollen dich aus dieser Gemeinschaft herausziehen, das ist klar. Und da muss man einander helfen. Und wenn es dann ein bisschen Spannungen gibt in der Ehe, dass man dann auch sagt am Abend, komm, jetzt beten wir noch. Jetzt beten wir einfach. Ja, es ist mir nicht nach Beten zumute, nee, mir auch nicht. Aber deswegen gerade jetzt. Jetzt beten wir gemeinsam. Dann habe ich so Mühe mit dem. Und dann kann der Partner sagen, komm jetzt, wir beten für diesen Mann. Wir beten für diese Situation am Arbeitsplatz. Jetzt trauen wir das Gott zu. Und dann erst, na, wühlt es noch. Und dann müssen wir das lernen. Ich rede mit Gott darüber. Ich nehme Gott mit hinein. Ich öffne die Kanäle des Geistes und helfe dem anderen. Komm, verzichte jetzt mal. Mein nicht, du musst dein Recht durchsetzen. Gib das doch Gott ab. Und dann ist dieses Wandeln im Geist. Und dann tut Gott etwas. Dann schaffen wir Freiraum, dass er wirken kann in unsere Gemeinschaft. Und dann passieren Wunder. Und ich bin sicher, einige aus unserer Mitte könnten jetzt aufstehen und davon berichten. Gott möchte in jede Beziehung hineingetragen werden. Und seine Gegenwart wirkt. Oder meinst du, eine Suppe kann sich wehren, würziger zu werden, wenn Salz hineinkommt? Was kann die Suppe machen? Die kann nicht viel machen. Was kann die dunkle Umgebung machen, wenn ich das Licht hineintrage? Können nicht viel machen. Das ist die Kraft von Jesus. Das sind die Bilder, die er gebraucht, um uns zu zeigen, ich will eine Gemeinschaft verändern. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Wir sind berufen zur Prägung einer neuen Gemeinschaft. Seht, unser Ausgangsvers hier aus dem 1. Johannesbrief heißt, das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und, nun geht es weiter, bezeugen und verkündigen euch dieses Leben, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt und eure Freude vollkommen sei. Also, wir haben einen Auftrag, dieses Leben zu bezeugen und zu verkünden, das weiterzugeben. Und dann tut Gott etwas in einer Welt. Wie hat Gott in der Erweckungsbewegung in England das ganze Land verändert, dass die Kneipen zugehen mussten, weil sie keine Leute mehr hatten. Der soziale Zustand hat sich total geändert, weil das Licht und das Salz hineinkam in die Gesellschaft. Soll das heute anders sein? Nein. Ja, das wollen wir bezeugen und verkünden. Zu Abraham hat er gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das, was du empfängst, das möchte ich, dass es weitergeht in deiner Umgebung. Wie geht das praktisch, Dick? Wie mache ich das praktisch, die Umprägung? Ich würde dir Folgendes raten, jetzt einfach mal ein praktischer Tipp. Wenn du deine Bibel liest am Morgen, ne? Dann liest du was, dann lege doch neben deine Bibel, wenn du so etwas führst, dein Tagebuch oder dein Terminkalender. Ein Terminkalender für den Tag legst du daneben. Ne? Ja, habe ich auf dem Handy. Gut, da musst du noch einen Zettel haben. Dann legst du dein Handy daneben und dann legst du die Bibel auf. Und das ist so. Und dann liest du die Bibel und dann liest du daneben deinen Alltag, oder? Und dann liest du was und dann fängt die Übertragung an. Jetzt nimmst du das, was du gelesen hast, hinein und legst es in diesen Terminkalender. Herr, um 10 Uhr habe ich ein Gespräch mit dem und dem. Das wird schwierig. Und dann rede ich über dieses Gespräch mit Gott im Licht von dem, was ich gelesen habe. Und wenn du nicht so einen Terminkalender führst, dann führst du mal auf einem Zettel, was heute so alles vor dir steht, an Aufgaben, an Herausforderungen, was so heute alles kommt. Und dann schreib das mal ein bisschen auf und dann überträgst du das, was du gelesen hast, auf diesen Alltag in deinem Leben, so ganz praktisch. Und dann machst du ein paar Notizen nebendran. Glaubst du, das ändert etwas? Da findet eine Umprägung statt? Und dann am Abend kommst du zurück und nimmst nochmal vielleicht deinen Terminkalender oder deine Bibel auch und sagst, Herr, ich danke dir, du hast da geholfen im Gespräch. Herr, vergib mir, da habe ich es eigentlich nicht so gut gemacht, da ist eigentlich in die Hosen gegangen. Und am nächsten Tag machst du wieder die gleiche Übung. Ich gebe dir ein Angebot, ein super Angebot. Wenn es bei dir nicht klappt, ne, habe ich einen Preis für dich, wenn du das einen Monat so übst, dann lade ich dich ein in 3 Könige und gibst du ein super Essen von mir, das spende ich gerne, mit Freude, wenn sich nichts geändert hat. Wenn sich in einem Monat nichts geändert, keine Umprägung stattgefunden hat, dann darfst du mich ansprechen, Dick, ich bin jetzt parat, ich möchte gerne, dass du mir das Essen spendierst. Okay, dann musst du aber ein bisschen erzählen, wie du es gemacht hast. Ich bin parat, so viel Geld habe ich schon noch, also dann gehen wir in die 3 Könige. Kannst du mich erinnern? In einem Monat, also Ende Juli bin ich wieder zurück aus den Ferien, dann können wir das machen. Das ändert sich. Wenn wir Gott so beim Wort nehmen, dann findet Umprägung statt, aber wir müssen das praktisch machen. Die Gemeinschaft, die ich erlebe, aus der Gemeinschaft mit Gott und das miteinander verbinden. Und dann geschieht etwas. Dann geschieht etwas ganz, ganz Wunderbares. Aber manchmal brauchen wir Unterstützung. Paulus sagte, jetzt sind wir zu weit. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade raus. Eins zurück noch, ja. Paulus sagt das auch, manchmal brauchen wir Unterstützung für diese Aufgabe. Er hat gesagt, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne. Konnte es also nicht einfach aufmachen. Das Geheimnis des Christus zu reden, deswegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wie ich reden soll. Ich kann nicht einfach reden, wie ich reden soll, denn da ein anderer ist, da der Herr darüber, der ist souverän und ich kann das nicht einfach bei ihm abholen und dann gebe ich das einfach so weiter. Das ist ein Wunder. Und so ist es auch in unserem Leben, das ist ein Wunder und manchmal brauchen wir Unterstützung durch Gebet. Hilf mir, bete für diese Situation. Und das ist auch gut, dann kann man das mal offenbaren und miteinander ans Licht bringen. Und der andere kann man nachfragen, wie geht es dir in dem? Das hast du mir gesagt. Ich habe dafür gebetet jetzt die letzten 2 Wochen. Wie ist es jetzt? Und dann kann man weitermachen. Und dann geschieht etwas von Umprägung. Das ist real, Leute. Das tut Gott heute noch. Gott will umprägen. Und wenn du alleine der Gläubige bist an einem Ort, denken wir so alleine, was soll dadurch geschehen? Auch dafür hat Gott Verheißungen. Damit schließe ich hier. In 1. Korinther Kapitel 7, 14 geht es um die Beziehung zwischen in einer Ehe, wo ein Teil gläubig ist und der andere nicht. Und was dann die Konsequenzen sind. Da lesen wir, denn der ungläubige Mann ist durch die, also gläubige Frau geheiligt. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also der Gläubige, der hat eine verändernde Kraft und Gott ist so gut. Und so liebevoll mit den gläubigen Personen, dass er auch den ungläubigen Personen segnen will durch die gläubige Person. Und die ganze Familie durch diese eine Person segnen möchte. Das ist Gottes Absicht. Und den dürfen wir mit hineinnehmen in unsere Beziehungen. Das ist der große Vorrecht, den wir haben. Wir nehmen den großen Gott mit in diesen Beziehungen. Und das ist ein Geschenk für uns und ein Geschenk für die Menschen in unserer Umgebung. Hast du Mut? Denk mal an deine Beziehungen, wo sie nicht so sind, wie sie sein sollen. Gott sagt, ich will da hineinkommen. Ich will darin etwas machen. Es soll nicht bleiben, wie es ist. Willst du, dass es anders wird? Du bist gefragt. Und du kennst den Weg, du kennst diesen Gott. Dann nimm diese Gemeinschaft mit Gott und trag sie hinein in diese Gemeinschaft, wo die Menschen Gott nicht kennen oder nicht kennen wollen. Nimm ihn einfach mit hinein, predige nicht fromm, lebe aus dieser Gemeinschaft und bring's hinein. Und Gott wird verändern, Gott wird umprägen. Das ist seine Verheißung. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir, dass die Gemeinschaft in unserem Leben eine Gemeinschaft ist, worin du wirken wirst. Du sagst, ihr seid das Licht der Welt. Aber das sind wir nur, weil du das Licht der Welt bist und weil du in uns lebst und in uns strahlst. Und wir dürfen Menschen mitnehmen da hinein, in diese Gemeinschaft. Gib uns Gnade dazu. Und dass wir uns nicht im Gegenteil von dieser weltlichen Gemeinschaft prägen lassen, sondern dass wir die himmlische Gemeinschaft, wie du, Jesus, es uns vorgelebt hast, hineintragen in unsere Umgebung, die manchmal so dunkel ist. Und dann wirst du es hell machen und neu machen. Ich bitte für die in unserer Mitte, die da sehr herausgefordert sind, die in komplizierten, schwierigen Beziehungen stehen. Hilf ihnen, aus der Beziehung mit dir heraus kindlich zu leben und es dir zu überlassen, was daraus wird. Und dann werden wir wunderbare Früchte erleben. Dafür möchte ich dir danken. Amen.